weiter geht es mit dem Thema außerschulische Bildung und Ehrenamt. Ja, wenn Sie sich hier umgucken, dann sehen Sie ganz, ganz viele junge, engagierte Leute, ja, die das auch unter anderem hier mit auf die Beine gestellt haben. Und ich habe es vorhin schon mal angesprochen.
Aber klatschen ist nicht genug.
Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Ich bin auch Schülerin, aber darum soll es jetzt gar nicht so unbedingt gehen. Ich bin auch ehrenamtlich aktiv. Und gerade zu Beginn der Corona-Pandemie hat man festgestellt, dass ja Jugendarbeit nicht wirklich ja gesehen wird. Und das hat sich immer weiter verstärkt. Und es fiel mir als Gruppenleiterin schwer, ja meine Kinder irgendwie motiviert zu bekommen, an Online-Gruppenstunden teilzunehmen. Also die waren schon genervt von der Online-Schule und dann soll man auch noch eine Online-Gruppenstunde machen. Und jetzt gerade, wo die Jugendarbeit wieder ein bisschen möglich ist, merkt man total, ja, es macht Spaß, die Kinder haben Bock. Und da ist meine Frage an Sie, das ja, Engagement, wie wollen Sie das von jungen Leuten fördern? Also wie wollen Sie das Ehrenamt stärken? Und da würde ich gerne eine offene Runde draus machen. Also Sie können sich nacheinander gerne dazu äußern.
Also ich finde, wenn ich dann einfach mal starten soll, also wir haben da vom Bund, aber auch hier im Landkreis schon ganz gut vorgelegt. Wir haben ja die Ehrenamtsstiftung bundesweit ins Leben gerufen. Die hat aber den gleichen Ansatz oder denselben Ansatz wie die Initiative des Landkreises, dass wir sagen, Hauptamt stärkt Ehrenamt. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir wirklich diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, dass sie auch eine professionelle Unterstützung bekommen. Und wenn sie dann Fragen haben, wenn es rechtliche Fragen gibt, das ist ja leider das Dilemma. Wenn jemand eine ehrenamtliche Position übernimmt, dann muss er sich ja auch teilweise mit komplexen Rechtsfragen auseinandersetzen und dafür braucht er eine Anlaufstelle. Das haben wir, wie gesagt, wir sind hier im Emsland sehr, sehr üppig sozusagen hier ausgestattet, weil wir nicht nur auf die Ehrenamtsstiftung des Bundes, die wir ja gemeinsam, liebe Daniela, auf den Weg gebracht haben, sondern eben auch, dass wir hier ein kommunales Angebot haben. Also nochmal, Hauptamt muss Ehrenamt stärken und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Infrastruktur.
Ja, vielen Dank, Herr Meiners.
Ja, also wer ehrenamtlich tätig ist, das ist eine ganz wichtige Sache für unsere Gesellschaft. Es sind ja viele Bereiche, wo das vorkommt. Wir haben uns, unsere Fraktion hat im Bundestag vor einigen Monaten einen Antrag eingebracht zur Einführung einer bundesweiten Ehrenamtskarte, mit der man anschließend Ermäßigung über Tickets oder sei es im öffentlichen Personennahverkehr oder auch für irgendwelche anderen Einrichtungen bekommt. Das halten wir für eine ganz sinnvolle Sache. Grundsätzlich habe ich auch offen dafür, das mit Rentenpunkten eventuell zu belohnen. Weil, wie gesagt, wir brauchen Ehrenamtler und es sind leider Gottes, wird es dünner, dass Leute dazu tatsächlich bereit sind. Das ist schade und deswegen mein allergrößter Respekt für alle, die ehrenamtlich tätig sind.
Vielen Dank.
Ja, also vielleicht darf ich mal einen anderen Ansatz bringen, weil sowohl Albert als auch Danny Meiners waren sich gerade einig, sie machen noch irgendwas Neues auf Bundesebene, einen riesen bürokratischen Apparat. Wir sind mal gespannt, wer so eine bundesweite Karte eigentlich verwaltet. Ihr habt selbst eingesehen, nachdem ihr jetzt so lange an der Regierung seid, dass wir mittlerweile im Ehrenamt, also meistens in Vereinsstrukturen, nahezu die gleichen Anforderungen an Bürokratie, an Haftung und andere Dinge erfüllen müssen wie Unternehmen. Das ist der eigentliche Fehler. Ich würde gerne, seit ich die Hälfte meiner Zeit in Berlin bin, das ein oder andere Vorstandsmandat abgeben. Man findet dafür aber überhaupt niemanden, weil man auf der einen Seite mit einem ehrenamtlichen Verein, der sich sozial oder im Sport oder in der Kultur engagiert, gegenüber Finanzbehörden, gegenüber Gerichten, gegenüber Dritten, die als Gläubiger auftreten, nahezu genauso haftet wie ein Unternehmen, das Geld verdienen will. Das passt überhaupt nicht zusammen, sondern wir müssten hier eine deutliche Enthaftung haben. Auch viel weniger Bürokratie, die ist ja manchmal beim Verein sogar mehr. Wenn man dann die Gemeinnützigkeit haben will, dürfen sie alle 3 Jahre nochmal alles zusammensuchen. Sie müssen ständig erklären, welche Veranstaltung war jetzt eigentlich nur mit den Mitgliedern, wo habe ich auch mal ein Bier auf dem Sportplatz verkauft für Zuschauer, bin ich dann über eine bestimmte Schwelle gekommen, ist das dann überhaupt noch gemeinnützigkeitsfähig? So, also dieser ganze Mist müsste eigentlich weg und dann könnten wir, wenn wir uns für Sport, Kultur, Soziales, was auch immer engagieren wollen, uns darauf konzentrieren und müssten uns nicht dauernd selbst verwalten. Und da hilft keine Behörde, die uns bei der Verwaltung hilft, da hilft eine klare Privilegierung dieser Vereinsstrukturen im deutschen Recht. Und dafür würde ich mich viel eher einsetzen wollen.
Vielen Dank für die andere Sichtweise.
Naja, und da hilft vor Ort. Ehrenamt und Jugendarbeit spielt sich nicht unter dem Bundesdeckel ab, sondern spielt sich bei uns in der Kommune ab und vor Ort an. Und wenn ich sehe, was die Datenschutzgrundverordnung mit kleinen Vereinen gemacht hat, die ihren Mitgliederbestand durchforsten durften und nach diesen Gesetzen wie große Firmen wie Amazon, eBay und die Konsorten machen mussten, dann finde ich, dass wir in den Kommunen Hilfestellung geben müssen, in den Landkreisen Hilfestellung geben müssen. Und zwar nicht nur einen Jugendarbeiter fürs Jugendzentrum, sondern tatsächlich Hilfestellung für die ehrenamtlichen Vereine, die genau diese Verantwortung übernehmen und tragen. Also mit der Datenschutzgrundverordnung sind die so alleine gelassen worden wie...
Ja, aber darf ich nochmal, das ist genau der Punkt. Die Datenschutzgrundverordnung sollte große Unternehmen treffen, damit die uns nicht aussperren und Geld mit uns verdienen. Warum die überhaupt für eingetragene Vereine im internen Verkehr gilt, ist doch völlig irre. Das müssen wir ändern und nicht Leuten dabei helfen.
Aber das müssen wir dann die drei Berliner fragen.
Ich würde auch gerne wissen. Noch
zu Ja, kannst du doch. Du hast doch bestimmt noch 5 Minuten.
Wir müssen schon mal daran erinnern, dass die Grünen
im Europaparlament vorangetrieben haben.
Das müssen wir schon mal. Also Sie sehen jetzt, warum es mehr Frauen im Bundestag Die halten sich an die Spielregeln.
Ich will jetzt
vielleicht
auch sagen,
Sie, vielleicht sind Sie auch zu brav, das will, weiß ich nicht. Deshalb hilft ja auch das Ehrenamt in ganz frühen Kindertagen schon. Und ich will auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen, weil das ist ja auch etwas, was irgendwie unheimlich gut tut, aber uns auch gut tut, dass ihr euch, dass Sie sich für Politik interessieren. Und deshalb ist neben all dem Richtigen, was jetzt schon gesagt wurde, der Ehrenamtskarte, ja, das ist so ein kleines Goodie, der Entlastung durch Bürokratie, auch bei den Kreissport, bei der Kreissportjugend. Ich habe beide im Emsland aus der Grafschaft an einen Tisch geholt und habe gesagt, berichtet uns eure Sorgen und Nöte, das nehmen wir alles auf. Aber ich will heute Abend vor allem die Gelegenheit nutzen und sagen, Respekt vor dem, was ihr leistet, Respekt, was ihr uns auch versucht zu vermitteln. Das ist ein Teil der politischen Kultur, die wir eben nicht in Gesetze gießen können. Aber ich glaube, euch ist viel mehr damit geholfen, wenn wir das ernst nehmen, was ihr entwickelt, aufnehmen, in unsere Gedanken und in unsere Überlegungen mit einbauen und dann eben sagen, das beeinflusst uns auch. Ich bin älter als ihr. Ich bin eine der Älteren hier in der Runde. Ich werde nächstes Jahr 60. Ich habe vielleicht noch gute 30 Jahre zu leben. Aber ich habe in der Verantwortung für euch doch auch mit zu überlegen, dass ihr vielleicht eine viel, viel längere Wegstrecke noch vor euch habt. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr formuliert, ob in Jugendparlamenten oder schon ganz jung, indem ihr irgendwie auch politisch Verantwortung übernimmt oder auch in der Schule. Auch da kann man das im Übrigen. Euch da zu unterstützen, euch zuzuhören und ich finde, das ist mit das Wichtigste.
Ja, vielen Dank. Gibt es da noch weitere?
Ja, vielleicht einfach noch mal eine ganz grundsätzliche Haltung zum Thema Ehrenamt. Das sind ja in der Regel Leute wie wir, die jetzt hier vorne stehen, die dann auch den Ehrenamtlichen auf die Schulter klopfen. Ich glaube, wir müssen die Aufgabe einfach weiterdenken und das ist tatsächlich auch das klingt wie eine Floskel, aber ich meine es wirklich so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wirklich jeder, der jemanden auch im Sportverein oder sonst irgendwo, der ehrenamtlich tätig ist, dann auch mal auf die Schulter klopft und sagt, also danke, dass du das machst. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, wenn nämlich nur noch übereinander gesprochen wird, ach, das ist ja ein Pöstchenjäger oder was weiß ich, oder der macht das ja, der macht ja auch schon andere Dinge, dann funktioniert das Ehrenamt nicht. Das hat halt irgendwas mit Ehre zu tun und deswegen sollen wir den Leuten auch wirklich persönliche Ehre zukommen lassen, weil sie haben es verdient.
Super, vielen Dank. Wenn es dazu nichts mehr...
Da würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche noch so viel Lob kriegt, wenn ihr die Schule schwänzt und freitags auf die Straße geht und uns in den Hintern tretet. Ob dann das Lob auch noch so kommt, weiß ich nicht, aber vor denen habe ich Achtung, und zwar Hochachtung.
Gut, vielen Dank. Wenn es sonst zu dem zu dieser Frage gerade nichts mehr gibt, würde ich gerne nochmal auf Sie, Herr Beck, zurückkommen. Sie haben gesagt, ja, Bürokratie ist auch in der Jugendarbeit ein Thema, gerade wenn es um finanzielle Hilfen geht. Es ist einfach unglaublich viel Aufwand, da finanzielle Hilfen zu beantragen. Man muss zig Anträge ausfüllen und es dauert ziemlich lange. Wie wollen Sie dem entgegenwirken, dass die Leute, die sowieso schon ehrenamtlich engagieren, dann nicht noch mit solchen blöden bürokratischen Sachen befassen müssen?
Ich habe gerade ein paar Beispiele genannt. Wir können im bürgerlichen Recht eingetragene Vereine auch in anderen Gesetzen privilegieren gegenüber wirtschaftlichen Vereinen. Das halte ich nur für angemessen. Wir könnten auch national deutlich machen, dass die Datenschutzgrundverordnung jedenfalls bei vereinsinternen Fragen, also wenn ich als Vorstand meine Mitglieder anschreibe, um darauf hinzuweisen, da ist da mal eine Mitgliederversammlung und das macht vielleicht jemand, der nicht gleich im Vorstand ist und ich darf denen auch eine Mitgliederzeitung geben, dass ich dafür nicht dauernd irgendwas einräumen muss. Das könnten wir machen bei den SEPA-Lastschriften, wenn dann die Mitgliedsbeiträge eingezogen werden. Wir könnten weiter uns damit befassen, das haben Sie gerade genannt, wie finanzieren wir das eigentlich? So, und da müssen wir uns alle ein bisschen an die eigene Nase fassen, immer wenn irgendeine politische Kuh durchs Dorf getrieben wird. Das meine ich jetzt gar nicht abwertend, sondern irgendein Thema kommt, dann legen wir einen Topf auf. Und dann kann jeder sich dafür bewerben, ein Projekt zu machen, das sich dem widmet. Und das führt immer dazu, dass das maximal auf 1-2 Jahre befristet ist und dass ich einen relativ hohen Aufwand für relativ wenig Geld habe. Ich habe in den Vereinen, in denen ich die Finanzverantwortung trage, schon darauf verzichtet, den Antrag überhaupt zu stellen. Denn manchmal ist es wirklich so, dass sie für 4, 5, 6, 7.000 Euro für ein ganzes Jahr stundenlang, manchmal eine Woche mit 2 oder 3 Leuten da sitzen, um diesen Antrag auszufüllen. Und da sage ich Ihnen, das sollen die Geldgeber behalten. Ich will eine ordentliche strukturelle Finanzierung für die Vereine. Und natürlich müssen Vereine, die öffentliche Mittel in Anspruch nehmen, egal ob vom Land oder vom Kreis oder der Stadt, hinterher Rechenschaft ablegen. Das ist übrigens jetzt auch schon so. Müssen im Einzelnen sagen mit den Haushalten, was haben sie eingenommen, von wem, was haben sie damit gemacht, wie viele Menschen haben sie erreicht, welche Projekte haben sie gemacht. Das muss alles sein. Aber ich will nicht jedes Jahr neu für kleine Beträge für Inflationssteigerung und andere Dinge mehr machen. Wir haben das deswegen in Lingen gemacht, war das erste Mal unser Antrag. Wir wissen, dass es eine Inflation gibt. Wir wissen, dass auch das unterstützende Hauptamt tariflich mehr hat. Und deswegen haben wir hier pauschal, ohne irgendwelche Fragen, einmal um 5 und einmal um 3,5% die strukturellen Zuschüsse für Vereine erhöht. Und das ist der richtige Weg. Und nicht immer sagen, ich habe ein neues tolles Projekt aufgelegt und jetzt guckt mal, ob ihr da reinpasst.
Ja, vielen Dank. Ich schaue gerade ein bisschen auf die Uhr und ja, ich habe hier noch eine Frage, die Sie gerne einfach einmal mit Ja oder Nein beantworten. Kurz und knackig also ein Stimmungsbild von Ihnen, und zwar zu der Frage oder zu der Aussage, ja, dass der Bund mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten soll. Also soll der Bund mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten?
Nein.
Ja. Das geht leider nicht in einem Satz. Ich bin Bildungspolitikerin. Ja, ich meine, wie gesagt, jeder von uns hat hier so ein Lieblingsthema. Nein, nein, das meint nicht jeder. Ich bin nun wirklich Bildungsexpertin. Ich habe hier lange, also das ist meine Expertise. Und ehrlich gesagt, man muss da einfach nochmal sehen, dass im Föderalismus, ja, die CDU, als sie nicht am Ruder war, während der rot-grünen Legislaturperiode, auch dagegen gekämpft hat, dass der Bund eben diese Kompetenzen hat. Jetzt hätten wir sie gerne wieder. Das hat der Bund dann, auch die Union im Bund irgendwann spätestens in der Krise akzeptieren müssen. Und jetzt sind, glaube ich, alle dafür, auch mit einer Zweidrittelmehrheit, dass wir das im Grundgesetz, wir hatten ja ein Kooperationsverbot, ich rede jetzt so lange wie Herr Beek eben, ein Kooperationsverbot im Grundgesetz, das muss man sich mal vorstellen. Der Bund durfte nicht wie in die Länderhoheit eingreifen, was die Bildungspolitik angeht, ist im Übrigen die einzige Sache neben der Innenpolitik, die den Ländern reserviert bleibt. Und ja, ich glaube, es ist tief notwendig. Ja, man muss ja erklären, wo es herkommt. Und wie gesagt, wir haben daran schon gearbeitet, wir haben es schon aufgebaut. Aber es reicht nicht.
Ja. Also Sie sagen ja. Herr Stegemann.
Ja, wenn ich dafür so lange.
Also ich muss darauf auch etwas länger antworten. In der Tat, wir haben eine föderale Struktur und das Ganze kann nur funktionieren, wenn wir auch Kompetenzen in den Ländern haben. Das gehört einfach zur Wahrheit dazu. Und deswegen gab es das Kooperationsverbot. Das ist nämlich genau die Begründung, warum wir ein Kooperationsverbot haben, weil die Länder nicht wollen, dass der Bund dort hineinregiert. Ich bin sehr dafür, dass wir die Kultusministerkonferenz ausweiten und dass wir dort zu mehr Lösungen kommen und zu mehr Vereinfachungen und zu mehr Vergleichbarkeiten. Aber ich glaube, der föderalen Struktur wäre es nicht oder würde es nicht gut tun, wenn wir hier sozusagen den Bund mehr in Verantwortung nehmen will.
Dankeschön. Können Sie mit einem kurzen, knackigen Ja oder Nein
abschließen? Was war noch die Frage?
Ob der Bund mehr zuständig
ist? Kann ich, ja.
Okay, vielen Dank. Gut.
Dann haben wir den Themenblock
den
auch
abgeschlossen.
Ich würde gerne den Themenblock gehen.
Mit Blick auf die Zeit
stellen wir wieder 12 Minuten ein, aber das wäre, glaube ich, nicht schlecht,
wenn wir den Sachen sagen können.
Aber wenn die das vorgeben, die wollen ein Wort, dann muss ich mich entscheiden. Und wir gehen aus der Region so ein bisschen ins Ausland. Außenpolitik. Das, was uns außenpolitisch, glaube ich, am meisten umtreibt, ist die Situation in Afghanistan. Herr Stegemann, da hörte man gerade am Anfang, als die Taliban dann die Macht übernommen hat, das konnten wir einfach gar nicht ahnen, dass das so schnell gehen würde. Gehen Sie mit dieser Bewertung mit?
Ja, selbstverständlich. Also es war, wir haben dort unsere Dienste, die Dienste haben informiert, sie haben sich an knallharten Fakten orientiert, sie haben geschaut, wie ist die Bewaffnung, wie viel Mann können dort insgesamt in Stellung gebracht werden. Also man hat hier wirklich militärisch strategisch geplant, auch wenn es die Polizeikräfte mit eingeschlossen hat. Am Ende ist diese Rechnung nicht aufgegangen, weil natürlich auch die militärischen Führer das Land verlassen haben und dadurch sozusagen die moralische Infrastruktur viel schneller zusammengebrochen ist, als man das erwarten konnte. Also von daher glaube ich, dass man das unter Umständen hätte mit einberechnen können. Aber man hat hier halt wirklich nur nach knallharter Faktenlage entschieden. Man ist vielleicht mit einem Stückchen weit zu wenig politischer Sensibilität in dieser Frage an die Sache herangegangen.
Ich sehe Kopfschütteln sowohl bei Herrn Beek als auch bei Frau De Ritter. Vielleicht möchte einer von Ihnen dazu Stellung nehmen.
Ich fange vielleicht mal an, damit du mich dann wieder verhauen kannst.
Na, ich bin stellvertretender Vorsitz des Auswärtigen Ausschusses, aber ich hätte gerne gewusst, wie viel Zeit ich da diesmal habe.
Wie immer.
Wir haben ja das Limit auf 12 Minuten gesetzt, aber vielleicht halt knapp, weil ich auch noch andere Fragen an Sie und die anderen
Herrschaften habe. Okay, also ich bin stellvertretende Vorsitz des Auswärtigen Ausschusses und seit Anfang dieser Legislaturperiode an mit dieser Frage Afghanistan befasst. Ich glaube, dass wir gerade in Afghanistan das nicht schön reden sollten. Mich hat ganz maßgeblich geärgert. Wir haben hier natürlich hätten wir diese Mandate von Anfang an für verzichtbar erklären sollen. Sie wissen, dass die deutsche Bundeswehr einmarschiert ist, oder einmarschiert ist vielleicht zu groß gesagt, aber in Afghanistan mit dabei ist, weil das der Bündnisfall ist, weil wir hier mit unseren amerikanischen Freunden im Rahmen der NATO mit dabei sind und dass wir auch über 20 Jahre dort jetzt stationiert sind und viel Gutes auch getan haben, insbesondere beispielsweise für die Bildung von Frauen und Mädchen. Es war klar, nachdem Trump verhandelt hat, dass irgendwie die Soldaten dort abziehen würden, insbesondere die US-amerikanischen Soldaten, was Herr Stegemann eben nicht sagt, ist, dass unter diesem Schutz der größeren Gruppen und Truppen, die die USA dort stellen, die kleinere deutsche Truppe sich nicht würde halten können. Wir haben deshalb, und ich habe das schon sehr früh getan, darauf gedrängt, dass eben weitere afghanische Flüchtlinge hier aus Deutschland nicht in diese Kriegs- und Krisenregionen abgeschoben werden. Das ist dankenswerterweise in Niedersachsen auch gelungen, weil wir einen Innenminister haben, der gesagt hat, in eine tödliche Gefahr kann man keine jungen oder älteren Menschen schicken, wenn man sie nach Afghanistan schickt. Wir wussten aber schon relativ lange, wie unsicher die Situation war. Dann ist verhandelt worden, und das muss man einfach wissen, zwischen diesen drei Ministerien, nämlich dem Bundesinnenministerium, Herrn Seehofer, dem Verteidigungsministerium und dem Auswärtigen Amt. Und man hat dann eben versucht zu gucken, wie schnell kann das gehen und wie kann man dort einerseits unsere Soldatinnen und Soldaten schützen und andererseits gucken, dass wir Leben retten, nämlich das der Afghanen und insbesondere der Ortskräfte, das sind diejenigen, die uns durch Übersetzung und Ähnliches helfen. Herr Seehofer hat dann geschachert, ich habe ihn angeschrieben, ich war entsetzt über die Antworten und hat gesagt, nein, also das setzt man jetzt nochmal aus. Also es konnte gleichzeitig der Abzug geplant werden und trotzdem Leute aus anderen Bundesländern noch nach Afghanistan geschoben werden. Und zu sagen, man habe jetzt die Situation verkannt, das kann vielleicht die Verteidigungsministerin für sich in Anspruch nehmen. Das kann auch noch am Rande der zuständige Minister des Auswärtigen, aber es darf nicht der Innenminister für sich in Anspruch nehmen.
Dankeschön, Frau De Ritter. Herr Beek, möchten Sie noch etwas ergänzen? Sie wirken nachdenklich.
Nö, eigentlich will ich dazu. Also das ist, was wir hier erleben, dass die beiden regierungstragenden Fraktionen nicht einfach sagen, für das, was da passiert ist, in der Verantwortung sowohl des Außenministers von der SPD als auch des CSU-Innenministers und der Verteidigungsministerin von der CDU, ist einfach eine Katastrophe gewesen. Ich schäme mich dafür als Mitglied des Deutschen Bundestages, dass uns das passieren kann. Und ich will auch überhaupt nicht in irgendeiner Weise relativieren, dass das katastrophale Fehleinschätzungen waren, die man da hatte. Um das in aller Kürze zu sagen, ohne das auszudiskutieren, wir wussten, dass die von uns ausgebildeten militärischen Kräfte in Afghanistan über Monate keinen Sold hatten. Ja. Jeder hätte lesen können in den Berichten deines Auswärtigen Ausschusses, Daniela, dass die Zufriedenheit in der Bevölkerung mit Korruption und anderen Dingen in der afghanischen Regierung eher gering ausgeprägt war. Und dann musste man auch damit rechnen, dass diese ausgebildete und ausgestattete Armee sich möglicherweise den Taliban gar nicht mehr entgegensetzt, wenn die westlichen Mächte sagen, wir gehen aber auf jeden Fall. Und deswegen gab es andere Länder in Europa, etwa Frankreich, aber auch Spanien, die viel, viel früher als wir angefangen sind. Diejenigen, die uns dort geholfen haben, ohne die wir dort nie hätten arbeiten können, Dolmetscher und andere, sowohl der GIZ als auch der Bundeswehr auszufliegen. Und die haben auch nicht so wie wir diskutiert über die Frage, was ist eigentlich eine enge Familie, die die mitnehmen dürfen.
Ja, das auch ist ja da gab es
ja, ja, das musst du doch gar nicht rechtfertigen. Können wir nicht einfach alle drei sagen, wir gehören dem Haus an? Und das, was da passiert ist, ist etwas, wofür wir uns alle schämen müssen, es darf nie wieder passieren, statt daraus irgendeinen Diskurs zu machen, wer daran jetzt die größere Schuld trägt. Das ist irre, weil das auch für die Zukunft für unsere Katastrophe ist. Wo wollen wir denn überhaupt noch in der Welt glaubwürdig auftreten mit unserer Entwicklungszusammenarbeit oder anderen und sagen, helft uns doch mal, hier unsere Ziele zu erreichen? Und wir stehen dann an eurer Seite. Allerletzter Satz, die Welthungerhilfe, die Caritas, haben es geschafft, lange bevor unser Verhandlungsstab überhaupt in einem Nachbarland war, um zu gucken, ob wir Kontakte zu den Taliban kriegen, mit den Taliban vor Ort zu besprechen, welche Ortskräfte da bleiben können, wer seine Arbeit fortsetzen kann, und haben Sicherheitsgarantien dafür gekriegt. Das ist uns, für diejenigen, die dem deutschen Staat geholfen haben, nicht gelungen. Und das ist, wie gesagt, etwas, woran ich wirklich auch nach wie vor ein bisschen breche. Das hätte uns nicht passieren dürfen.
Aber mein dominantes Gefühl ist nicht Scham, das ist Wut, Jens. Weil ich gerade in meiner Funktion darum gekämpft habe, dass da mehr passiert. Und wie gesagt, ich bin da, das gebe ich zu, an der Stelle gescheitert.
Ja. Ein Thema mit auf jeden Fall viel Streitpotenzial. Herr Meiners, Sie heben schon die Hand. Ich habe sowieso vor, die nächste Frage Ihnen zu stellen. Vielleicht verweben Sie Ihre Antwort auf meine Frage mit dem, was Sie noch ergänzen möchten. Wenn wir in die Zukunft schauen, was Afghanistan angeht, eventuell droht uns da ein Flüchtlingsstrom in unsere Richtung. Ihre Partei ist ja, was Zuwanderung angeht, eher verhalten, gerade um die innere Sicherheit zu bewahren. Wie wollen Sie mit Menschen umgehen, die ihre Heimat jetzt verlassen mussten und in Deutschland Asyl suchen? Wie wollen Sie die draußen lassen? Wie müssten sonst Asylregularien aussehen aus Sicht der AfD? Wie wollen Sie das handhaben?
Ja, also erstmal, ich halte das für irgendwie nicht wirklich glaubhaft, dass man das nicht hat kommen sehen lassen. Ich kenne selber ja auch als ehemaliger Soldat, ich war 4 Jahre bei der Bundeswehr, ich kenne ja noch viele ehemalige Soldaten. Und ich habe von vielen gehört, die haben das schon vor langer Zeit kommen sehen, wenn die afghanische Armee sich der Taliban entgegenstellen soll, dann wird das nicht funktionieren. Die sind nicht motiviert, die teilen teilweise auch die Ideologie der Taliban. Das war durchaus abzusehen. Also ich weiß nicht, was die Geheimdienste dafür Scheiße gebaut haben, wenn sie das nicht erkannt haben. Dann sage ich eine Sache ganz klar. Die Leute, die Ortskräfte dort, die unseren Soldaten ja teilweise das Leben gerettet haben, dadurch, durch ihren Dienst, die müssen wir selbstverständlich aufnehmen. Für diese Leute haben wir eine Verantwortung übernommen, die jetzt nicht zu schützen, das wäre absolut ehrlos. Das können wir nicht machen. Für diese Leute sind wir verantwortlich, die müssen wir auch aufnehmen. Was allerdings nicht geht, ist, dass wir jetzt Millionen oder Hunderttausende von Afghanen in Deutschland aufnehmen, dass wir praktisch das ganze Land hierhin holen. Das geht nicht und da müssen wir auch entsprechend unsere Grenzen dann schützen. Die Afghanen, wir haben da jetzt 20 Jahre lang, 59 deutsche Soldaten sind da ja sogar gefallen, wir haben Milliarden da reingesteckt. Es hat nicht geholfen, dieses Land da wirklich eine grundlegende Wende in der Einstellung der Bevölkerung herbeizuführen. Sonst wäre diese Katastrophe, die wir da kürzlich erlebt haben, gar nicht erst passiert. Und dann eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist, die Soldaten, die jetzt vor einigen Wochen in Kabul auf dem Flughafen Dienst getan haben und teilweise vom KSK auch, wie ich, in die Stadt reingegangen sind, um da auch deutsche Staatsbürger noch rauszuholen oder auch andere Ortskräfte, diesen Leuten können wir gar nicht genug danken. Die haben das wieder aus dem Feuer geholt, was die Politik vorher verbockt hat. Und gerade bezüglich des KSK, das sind die Leute, die dort wie ich heldenhafte Arbeit gemacht haben, die wollte, die sind vor kurzem von der Verteidigungsministerin, ist die zweite Kompanie noch aufgelöst worden und es ist breit diskutiert worden, die ganze Einheit KSK aufzulösen. So kann man auch nicht mit unseren Soldaten umgehen. Wenn es da Verfehlungen gegeben hat, Rechtsextremisten, klar, die gehören da nicht hin. Aber ich glaube, da ist deutlich übertrieben worden. Ja, das war mir noch wichtig zu sagen.
Okay, ich hatte eigentlich sogar noch ein Thema vorgesehen mit Blick auf die Zeit. Würde ich einfach nur noch Herrn Hüsemann gerne die Gelegenheit geben, sich zu diesem doch sehr kontroversen Thema zu äußern.
Also ich will keine Wertung abgeben zu dem Fiasko, in welchem Ministerium, wer wann wo welche Schuld hatte. Der Einsatz in Afghanistan war ja nach dem Überfall auf das World Trade Center eine Racheaktion, eine Verfolgungsaktion, die Terroristen, die das tatsächlich verursacht haben, damals zu jagen. Aber spätestens, als man Osama Bin Laden getötet hat, hatten die Amerikaner eigentlich das, was sie gewollt haben. Und was man nicht geschafft hat, ist, und ich glaube, das ist ein wirkliches Problem auch unserer westlichen Politik, was man nicht geschafft hat, ist, sich in dem Moment zu sagen, so, was wollen wir jetzt in diesem Land erreichen, und dann mal hineinzuhorchen. Also, ich habe über viele Jahre von meinem afghanischen Mitarbeiter immer wieder gesagt bekommen, dass er gesagt hat, Herr Karzai ist so korrupt, keiner traut diesem Präsidenten. Aber unsere westliche Politik hat alle gesagt, wir etablieren da ein demokratisches System. Unser Denken, dass wir ein demokratisches System in jedem Land dieser Erde, wo andere Wertvorstellungen, auch andere Volksgruppen zusammenleben, überall so überstülpen können, das ist wirklich gescheitert. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir ein bisschen mehr hingehört hätten. Das, was Herr Beek gerade angedeutet hat, die Hilfsorganisationen hatten durchaus stärker das Ohr an der Gesellschaft. Dann hätten wir das sehen können und wir hätten auch sehen können, dass wir diesem Land mit militärischer Macht nicht die Demokratie bringen.
Ich glaube, mit 12 Minuten kommt man bei diesem Thema noch lange nicht hin, da können wir besser 12 Tage ansetzen, aber wir müssen es tatsächlich jetzt zum Ende bringen und deshalb gebe ich den Ball und den nächsten Themenblock wieder an Janina.
Ja, kommen wir schon zum letzten Themenblock und zwar geht es um Diversität. Und da würde ich gerne einmal den Herrn Dr. Jens Brandenburg von der FDP zitieren und dann darauf eingehen. Wer den eigenen Geschlechtseintrag im Geburtenregister korrigieren lassen will, muss nach dem transsexuellen Gesetz erstmal mehrere unabhängige psychologische Gutachten durchlaufen, sowie ein amtsgerichtliches Verfahren. Eine einfache Selbstauskunft beim Standesamt sollte völlig ausreichen, denn für die gesellschaftliche Identität des Menschen gibt es keinen besseren Experten als diesen Menschen selbst. Dieser Gesetzentwurf wurde von der FDP sowie auch von den Grünen mit in den Bundestag gebracht, dass dieses transsexuelle Gesetz angepasst werden soll. Die CDU hat unter anderem sich nicht so ganz dafür geäußert und da würde ich Sie, Herr Stegemann, einmal fragen, warum?
Also wir haben ja schon das transsexuelle Gesetz angepasst. Wir wissen, dass es eben Menschen gibt, die ein nicht klar zuzuordnendes Geschlecht haben. Und für diese haben wir auch die Möglichkeit geschaffen, den Eintrag divers zu ergänzen. Das haben wir ja alles auf den Weg gebracht. Wir halten es aber dennoch für richtig und für gut, dass wir hier auch ärztliche Untersuchungen weiterhin in Betracht ziehen müssen, um ich will jetzt nicht von vorschnellen Entscheidungen, aber nicht aus vielleicht auch einer Lebensphase heraus vielleicht eine Entscheidung zu treffen, die man da nicht rückgängig machen kann. Aber prinzipiell bin ich voll bei dem zitierten Kollegen der FDP, dass natürlich jeder am Ende selber für sich am besten entscheiden kann. Aber ich glaube, dass es dafür auch eine Beratung braucht, wenn es dann tatsächlich zu einem außergewöhnlichen Eingriff kommt.
Vielen Dank. Herr Meiners, sind Sie denn dafür, dass generell ja die geschlechtliche Änderung einfacher vonstatten laufen sollte?
Ich bin eher dagegen, auch aus einem ganz einfachen Grund. Wo führt das denn irgendwann hin? Wir haben ja mittlerweile in der Genderforschung, ich glaube, 180 verschiedene Geschlechter oder sind es noch mehr? Ich bin mir gar nicht so sicher. Das geht ja teilweise in absurde Bereiche. Es gibt natürlich einzelne Fälle, wenn ein Mann unbedingt meint, er ist eine Frau, er muss sich umoperieren lassen. Da bin ich schon der Meinung, dass da im Einzelfall durchaus Möglichkeiten für sein sollten. Aber dass das jetzt zu einfach ist, ich bin heute bin ich eine Frau, morgen bin ich ein Mann, es wird einfach irgendwann absurd. Das sollte man nicht übertreiben. Und ich bin auch der Meinung, wir sollten nicht zu viel Geld in diese Genderforschung stecken. Ich glaube, 182 Professorenstellen haben wir mittlerweile in Deutschland, wenn ich richtig informiert bin. Das ist meiner Meinung nach rausgeschmissenes Geld. Also da sollten wir nicht zu stark drauf anspielen.
Frau de Ridder, ich habe gerade bei Ihnen ein paar Reaktionen gesehen. Möchten Sie sich dazu äußern?
Aber gerne. Aber die Frage von Diversität ist mehr als nur das dritte Geschlecht divers. Da geht es ja auch um kulturelle Vielfalt, ja. Um soziale Hintergründe und so mehr. Und anders als bei der Frage eben, geht es hier um Identität, aber nicht immer nur um Leben und Tod. Aber auch das sich wohlfühlen im eigenen Körper kann etwas sein, was einen sehr beeinträchtigt. Deshalb ist es sicher richtig, dass wir jetzt auch die Rubrik des Diversen, wenn jemand sagt, ich bin weder Frau noch Mann, ich kann mich da nicht richtig zuordnen oder fühle mich in diesen Kategorien auch nicht wohl, dann kann er oder sie, je nachdem, wie man sich da einordnet, es ist ja möglicherweise auch eher changierend, dann eben entsprechend diese Rubrik für sich wählen. Die Frage, die Herr Meiners angesprochen hat, ob es zu einer Geschlechtsumwandlung kommt, ist davon eine völlig losgelöste Frage. Hier geht es um Unterstützung, um Hilfe, um medizinische Betreuung etwa oder psychologische Betreuung. Und da sollten wir doch bitte nichts unterlassen, was Menschen hilft, die sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen und wo es möglicherweise schon bei der Geburt so ist, dass die primären Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig auf einen Jungen oder auf ein Mädchen hinweisen. Wir wissen darüber hinaus, und das verkennt Herr Meiners, wenn er die Geschlechterforschung absolut in Frage stellt, dass, wie gesagt, wir auch ein soziales Geschlecht haben, nicht nur ein biologisches, sondern dass wir zu Mädchen oder Frauen erzogen werden oder vice versa auch zu Männern oder Jungen gemacht werden. Das hat auch was mit unserer Vergesellschaftung zu tun. Und das zu untersuchen, ist, glaube ich, deshalb schon ganz wichtig, weil wir ein hierarchisches Verhältnis haben im Geschlechterverhältnis. Und das deshalb aufzubrechen, macht auch Forschung notwendig. Aber nicht nur Forschung, um Forschung zu betreiben, sondern um politische Veränderungen zu erwirken. Und das empirisch fundiert und auf der Basis von Daten.
Vielen Dank. Herr Hüsemann, möchten Sie sich gerne auch nochmal dazu äußern? Denn auch ja, der Gesetzesentwurf kam von den Grünen unter anderem.
Tatsächlich bin ich in dem Gesetzesentwurf nicht firm. Ganz grundsätzlich bin ich der Meinung, dass ein Mensch seinen Weg finden muss, wie er leben möchte und auch in welchem Geschlecht er leben möchte. Und wenn wir das, ich sag mal, wirklich schwer machen, dann kriminalisieren wir das im Prinzip. Also ein Mensch wird ja zu einem, das wird das zu unnormal. Und insofern stehe ich voll dazu, das leichter und einfacher zu machen, aber im Detail kann ich Ihnen nicht helfen.
Alles gut. Ja, ich habe mit einem Zitat von der FDP angefangen und gerne würde ich auch mit einem von der FDP enden. Herr Beek.
Dass ich voll hinter diesem Gesetzentwurf stehe, den wir einstimmig in der Fraktion beschlossen haben, soweit ich das erinnere, ist klar. Ich würde den Blick gerne mal andersrum richten. Auch die Diskussion gerade war ja, warum soll das jemand dürfen? Und warum mit geringem Aufwand? Wenn wir mal andersrum fragen, wen stört's denn eigentlich? Ja. Genau. Wen stört's denn eigentlich? Es nimmt niemandem etwas weg. Das ist eine andere Diskussion auch als irgendwelche Quoten in Unternehmen, die man von außen vorschreibt. Und so dieses Changieren oder das nimmt jemand auf die leichte Schulter, insbesondere wenn es dann noch zu medizinischen Eingriffen kommt, also da muss man sich einfach mal informieren, was dann dahinter steht, auch für die betroffenen Menschen. Das macht sich niemand leicht. Und deswegen, glaube ich, müssen wir jedenfalls, wenn diese Entscheidung jemand für sich getroffen hat, dann nicht auch noch staatliche Hürden hinlegen. Und eins lassen wir noch sagen, das ist nicht nur eine Frage dieses dritten Geschlechts, sondern es ist eine Frage davon, ob wir in Deutschland als Staat unsere Bürger immer in Schubladen packen. Sie wissen, ich bin zuständig für die Eingliederungshilfe, also Hilfen für Menschen mit Behinderungen. Und mich ärgert mittlerweile maßlos, dass wir glauben, jemand weicht von einer Norm ab, hat deswegen einen Teilhabebedarf und den unterstützen wir. Und das genau muss man sagen. Ich kenne überhaupt keinen Normalen. Wer ist denn die Norm? So, und wir haben an ganz vielen Stellen genau das. Gesund, männlich, weiblich, deutscher, Migrationshintergrund. Das macht überhaupt keinen Sinn, sondern Aufgabe des Staates ist es, alle seine Bürger anzunehmen, sie da abzuholen, wo sie sind, ihnen alle Möglichkeiten zu geben, wo er das kann und für das Gemeinwesen natürlich auch bestimmte Leitplanken zu ziehen. Die gelten aber auch für alle gleich.
egal ob männlich, weiblich oder divers. Und deswegen machen wir nicht so eine Diskussion, lassen wir die Menschen, die damit glücklicher werden, sich glücklicher machen und gucken wir einfach mal ein bisschen offener auch auf alle anderen.
Ja, Frau Ritter. Frau de Ridder, Sie hatten sich gerade gemeldet. Sie können sich gerne noch einmal
kurz dazu äußern. Herr Beek hat insofern recht, dass wir ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz hatten, das auf dem Grundgesetz basiert und niemand auf der Grundlage seines Geschlechtes oder seiner Religion diskriminiert werden darf. Aber, lieber Jens, es kann Situationen geben, in denen wir sowas wie Ambiguität, also die Undifferenziertheit, nicht aushalten können. Was tust du, und das betrifft dich wahrscheinlich weniger, und das hat mit der Hierarchie zu tun, die ich eben angesprochen habe, wenn ein Mann, der sich aber als Frau empfindet, aber sichtbar noch als Mann erscheint, in eine Umkleidekabine in einem Schwimmbad geht. Da haben wir dann plötzlich trotzdem ein Problem, bei aller Toleranz, die unsere Gesellschaft an den Tag legt. Und das kann möglicherweise, und deshalb muss es staatliches Eingreifen geben, zum Schutze derjenigen, die hier Opfer werden könnten, nämlich Opfer von sexualisierter Belästigung. Deshalb muss es dort auch einen Zugriff geben können. Und deshalb ist nicht alles, was wir privat wähnen, auch immer privat oder ohne Regelung. Also wie gesagt, ich vermute, du kennst eine solche Situation nicht. Ich kenne sie aus einem Berliner Schwimmbad sehr wohl, habe sie am eigenen Leibe erlebt. Und ich würde mir deshalb auch wünschen, dass es Eindeutigkeiten gibt, nicht weil es möglicherweise eine Einschränkung darstellt für den Beobachter, aber weil es mögliche Bedrohungsszenarien gibt, die wir als Gesetzgeber auch erkennen müssen und dann auch reglementieren müssen.
Darf ich einen Satz dazu sagen?
Ja, ein letzter abschließender
Satz. Also, das ist so eine klassische Schilderung. Wir haben auch bei den ganzen Fragen der Wahlprüfsteine, sind sie für Toiletten für Menschen mit dem dritten Geschlecht? So, das sind so klassische Verwaltungsfragen. Die haben wir in jedem öffentlichen Gebäude, die haben wir in jedem Zug, weil sie nämlich im Zug sowieso nur Unisex-Toiletten haben. Und weil sie in jedem öffentlichen Gebäude Gott sei Dank endlich barrierefreie Toiletten haben und Anlagen, die auch Unisex sind. Also ob man das an solchen Debatten festmachen muss, weiß ich nicht. Natürlich hat sie einen Punkt. Am Ende muss ich aus einem Ausweis die Person hinbekommen können. Und wenn da Dinge entgegenstehen, ist das sicherlich ein verwaltungstechnisches Problem. Aber bei dem, was wir gerade vorher an Grund diskutiert haben, kann das am Ende nicht ausschlaggebend sein.
Ich habe aber eine Hierarchie und ich habe einen Bedrohungs.
Ja, auch hier sieht man, dass es ein sehr diskussionsreiches Thema ist. Ich würde gerne wieder einmal mit einer Ja-Nein-Frage abschließen und würde Sie wirklich bitten, im Anbetracht der Zeit wirklich nur mit Ja oder Nein zu antworten. Finden Sie es ausreichend, wenn in Texten von öffentlichen Einrichtungen nur die männliche Form verwendet wird? Herr Meiners.
Ja, absolut.
Nein.
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 Ja.
Alles klar, vielen Dank.
Ja,
das ist spannend.
Dann haben wir den letzten Themenblock auch durchgespielt und das sogar noch ein bisschen vor der Zeit. Trotzdem müssen wir ein bisschen auf die Zeit blicken. Wir haben noch, müssen so circa 21 Uhr den Laden dicht machen sozusagen. Dafür gibt es jetzt noch zwei Programmpunkte. Wir haben noch eine Fragerunde aus dem Publikum. Da möchte ich mich jetzt quasi schon dafür entschuldigen, dass wir den viel kürzer halten müssen, als was die Anzahl der Fragen angeht, die wirklich reingekommen sind. Ich werde gleich nochmal zwei Fragen aus dem Publikum hier in die Reihe geben. Und dann, vielleicht können Sie sich das schon mal überlegen, vielleicht haben Sie da schon eine Idee, würden wir abschließend jeden von Ihnen nochmal bitten, einen Satz zu vervollständigen, der da heißt, die anstehende Bundestagswahl ist für mich... Dazu kommen wir aber gleich. Erstmal die Fragerunde aus dem Publikum. Und da würde ich anfangen mit der Frage... Wie unterstützen Sie die Installation von Lüftungsanlagen in Schulen? Und weil wir in der ersten Publikumsfragerunde bei Herrn Meiners angefangen haben, würde ich jetzt sagen, fangen wir bei Herrn Beek an.
Das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass man auch als Jurist irgendwann seine Ausbildung gerne vergisst. Ich hätte mir gewünscht, dass wir ohne Ausschreibung in den Räten und den Kreistagen beschlossen hätten, dass wir das machen. Und dass wir auch kein Ausschreibeverfahren, sondern eine freihändige Vergabe machen, wissend, dass vielleicht in 5 Jahren jemand kommt und sagt, das hättet ihr aber anders machen müssen. Und zwar auch mit eigenem Geld machen. Dass das nicht passiert ist, finde ich mehr als bedauerlich. Wir haben diverse Programme jetzt aufgelegt, dass die immer noch nicht angekommen sind, dass die Schule gerade wieder angefangen ist, auch in Niedersachsen, ohne dass wir das flächig gemacht haben, finde ich auch eher beschämend und ist kein Beispiel dafür, wie wir in den nächsten 4 Jahren Politik machen sollten.
Dankeschön, Herr Beek. Herr Stegmann.
Ich halte, was das Thema Lüftung in Schulräumen angeht, es für essentiell, dass wir hier auf das Thema Luftaustausch setzen. Ich halte wenig von Filtrationssystemen. sondern wir müssen hier wirklich die Infrastruktur im Gebäude so legen, dass wir wirklich auf Luftaustausch setzen, weil das am Ende auch tatsächlich die Viren ein Stückchen weit verdünnt und zurückhält. Die Filtration ist für mich keine vernünftige Lösung.
Dankeschön, Herr Stegemann. Frau Dr. Lerner.
Da bin ich ganz bei Herrn Stegemann. Man darf nicht verkennen, dass das Wirbeln von Luft noch keine Reinigung der Luft bedeutet. Und man sollte deshalb auch nicht nur auf ein instrumentelles Verständnis setzen und hoffen, dass da Lüftungsgeräte sozusagen nur alle Krankheiten dezimieren. Das Wichtigste ist, was ich bei meiner Mutter gelernt habe, mehr Licht, mehr Luft, Stoßlüften an die frische Luft, auch das hilft gesund.
Dankeschön, Frau Dr. der Ritter. Herr Wiesemann.
Das sind gute Ratschläge, aber es gibt eine Menge Klassenräume, wo solche Bedingungen nicht vorherrschen. Da müssen aus meiner Sicht zweitklassige Ventilationsgeräte genommen werden. Aber an Neubauten und bei großen Schulen ist die Entlüftung klar die bessere Regelung. Aber wir können nicht sagen, wir warten auf die bessere Regelung, weil Kinder und Jugendliche wollen jetzt wieder zur Schule gehen. Und solange Erwachsene, die ihrer Verpflichtung wirklich den Impfstatus so hoch zu bringen, dass die Jugendlichen, die für die Erwachsenen so lange verzichtet haben, sicher wieder zur Schule gehen können, solange ist das ein Hilfsmittel, aber es muss ganz schnell gemacht werden.
Dankeschön, Herr Hüsemann. Abschließend Herr Meiners.
Ja, da sollte das technisch Sinnvollste auf jeden Fall her. Also rein Filter, das sehe ich auch so, das ist nicht das Optimale. Austausch ist besser. Da haben wir allerdings auch das Problem, das kann im Winter dann verdammt kalt werden. Das ist auch nicht wirklich schön. Muss eine Mischung aus beiden, da will ich finden. Also, ja.
Dankeschön für die Antworten auf diese Frage. Und die abschließende Frage, oder die letzte Frage für heute quasi aus dem Publikum, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Wir haben sehr viele junge Leute hier und auch sehr viele junge Leute, die noch nicht wahlberechtigt sind bei der Bundestagswahl in knapp anderthalb Wochen. Wie wollen Sie es schaffen, auch diese Zielgruppe in den nächsten 4 Jahren unter Ihrem politischen Einfluss mitzunehmen? Auch wieder Herr Beek.
Für mich total einfach. Wir sind für das Wahlalter 16 auch zur Bundestagswahl. Und dann könnte man selber entscheiden, wem man vertraut und wem nicht.
Das war eine schnelle Antwort. Herr Stegemann.
Ja, ich diskutiere in der Tat sehr gerne mit Schulklassen. Ich lade auch die Schulklassen immer wieder nach Berlin ein, würde aber auch darum bitten, dass die Schüler auch anregen, politische Diskussionen zuzulassen. Weil ich erlebe, auch wenn wir vielleicht momentan als Union bei den Schulklassen nicht immer am meisten punkten, aber wir erleben dann tatsächlich eine politische Diskussionskultur. Und wenn die sich entwickelt, dann werden wir auch nach einigen Jahren sehen, dass aus diesem kritischen Wählerpotenzial am Ende auch christdemokratische Wähler werden. Aber nochmal, politische Kultur, auch Veranstaltungen wie diese, tragen dazu bei, dass wir die politische Kultur unter den Jugendlichen voranbringen. Und das will ich gerne auch in der Tat unterstützen und lade wirklich dazu ein, mich mal einzuladen.
Frau Dr. Dritte.
Ja, das Wahlalter auf 16 herabzusetzen, ist nicht nur eine Forderung beim Kommunalrecht der SPD, sondern auch für den Bundestag. Ich glaube, das ist wichtig, um auch Partizipation sicherzustellen. Daneben geht es mir aber auch darum, nicht nur Schulklassen zu besuchen, sondern kontinuierlich im Austausch zu bleiben. Und ich werbe sehr dafür, nicht nur mit uns einzuladen in die Schulen, ich tue das immer wieder. Wir machen auch Wettbewerbe, wir haben auch Programme, Stipendienprogramme, auch auf die möchte ich gerne heute Abend nochmal aufmerksam machen. Eines ist ganz toll, das konnten wir jetzt nur partiell machen, mit dem wir Jugendliche für ein Jahr in die USA schicken können. Es lohnt sich also, sich bei uns irgendwie zu melden und sich dafür auch zu bewerben. Aber auch das Programm Jugend im Parlament lehrt einen ganzen Tag lang mit einer entsprechenden Vorbereitung. Wie ist das denn eigentlich mal in die andere Rolle zu schlüpfen? Wie ist das eigentlich mal Politikerin oder Politiker zu sein? Auch in einer Rolle einer Partei, mit der man vielleicht nicht sympathisiert. Und hinterher mit seinen Abgeordneten darüber auch mal zu diskutieren.
Dankeschön. Herr Hüsemann, bitte.
Mir imponiert ja Ihr Hinweis darauf, dass Politik im Bundestag stattfindet. Tatsächlich, mein Empfinden ist, Politik findet vor Ort statt, bei euch, in eurer Stadt, in eurem Ort. Die Ausschüsse in Lingen, die Ausschüsse in Meppen, die Ausschüsse in Nordhorn sind öffentlich. Umwelt- und Planungsausschuss, das ist zwar anstrengend, aber tatsächlich, wo sich Politiker bemühen, bei euch vor Ort, ihr habt wählen dürfen ab 16. Ich wäre für das Wahlrecht 16 zum Bundestag, ja, aber das ist nicht der Ort, wo die Politik gemacht wird. Die Politik bei uns vor Ort wird in eurem Kommunalparlament gemacht. Ladet Kommunalpolitiker in eure Politikkurse ein, in die Schule. Die kommen garantiert und kommt ihr in die Ausschüsse, setzt euch dahin. Das hat eine Wirkung. Die, die da vorne reden und entscheiden, haben das gar nicht so gerne, wenn in der zweiten Reihe eine ganze Truppe junger Menschen sitzt, die zuhört und sagt, was machen sie jetzt wirklich draus?
Dankeschön, Herr Hügelsmann. Zum Abschluss, Herr Meiners.
Ja, ich kann Herrn Hügelsmann in diesem Punkt sogar zustimmen. Also die Kommunalpolitik ist eine ganz wichtige Sache und da kann man ganz einfach hingehen, wenn da Sitzungen sind, Kreistag oder Stadtrat, Gemeinderat, wie auch immer. Fahrt da ruhig hin, guckt euch das an. Das ist gar nicht unbedingt so trocken, das ist manchmal ganz interessant. Ansonsten, wie ich muss ganz klar sagen, wir sind gegen eine Absenkung des Wahlalters, hat auch einen ganz einfachen Grund. Also selbst innerhalb der Partei haben wir eine Forderung für Aufstellung von Kandidaten für Bundestag, Landtag und Europaparlament. Wir haben eine Forderung, wir möchten gerne, dass jeder, der kandidiert, mindestens 5 Jahre Berufserfahrung hat, bevor er sich selbst für so ein Mandat zur Verfügung stellt. Ich bin der Meinung, Lebenserfahrung ist da auch eine ganz wichtige Geschichte. Das heißt nicht, dass junge Leute nicht mitentscheiden können, sondern wie ich erst einmal bitte auf kommunaler Ebene.
Ja, vielen Dank für die Runde zum Abschluss. Die Zeit, die kommt uns immer 28. näher und wir wollen Sie einmal bitten, einen Satz zum Abschluss zu beenden. Und da die Definition von einem Satz sehr unterschiedlich ist, würden wir auch da die Begrenzung auf 30 Sekunden legen. Und zwar geht es um den Satz, die Bundestagswahl ist für mich. Ich würde bei Ihnen, Frau Dridder, anfangen.
Ein Grund zur großen Freude, weil sie zeigt, dass man Verantwortung übernehmen kann. Und das möchte ich gerne für meine Region, aber auch global, denn ich möchte gerne Außenpolitikerin bleiben. Bei all den Mühen, die das macht und bei all den entsetzlichen Dingen, die man auch zu sehen kriegt, braucht es Menschen wie mich, die auch dafür Verantwortung übernehmen und den Kopf hinhalten.
Vielen Dank. Herr Stegemann.
Ist für mich eine Richtungsentscheidung, ob wir weiterhin in einem Land leben, wo wir auch eine wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit darstellen können, um am Ende auch soziale Gerechtigkeit und ökologische Ausgeglichenheit in einen Einklang bringen zu können. Und wenn es jetzt bei der Bundestagswahl, und ich muss es jetzt einfach mal sagen, wenn wir uns jetzt wirklich auf den Weg machen, uns hier sozialistisch in diesem Land zu entwickeln, dann sehe ich wirklich eine ganz, ganz große Gefahr, dass wir die sozialen Errungenschaften, aber auch die ökologischen Weiterentwicklungen am Ende nicht durchhalten können. Und deswegen werbe ich dafür, die Union zu wählen.
Vielen Dank, Herr Meiners.
Ja, auch für mich. Ich sehe da diese Bundestagswahl als ganz wesentliche Richtungsentscheidung an, ob wir hier weiter in Richtung sozialistische Tendenzen, die wir leider Gottes schon haben, abdriften oder ob wir, wie ich, zu einer gesunden marktwirtschaftlichen Denkweise in der Politik, die auch unsere Freiheit und Wohlstand für die nächsten Jahrzehnte gewährleistet, ob wir in dieser Richtung bleiben.
Herr Hüsemann.
Ja, diese Bundestagswahl ist für mich die Chance, den dauernden Konflikt zwischen der Umweltschutzpolitik und der Landwirtschaftspolitik zusammenzubringen. Ich möchte, dass diese beiden Themenfelder in einem Ministerium zusammenkommen, damit nicht ständig auf dem Rücken der Bauern oder auf dem Rücken der Bevölkerung, die die Natur schützen möchte, die Dinge ausgetragen werden. Das soll man im Ministerium klären, da soll jemand die Verantwortung übernehmen. Das finde ich eine wichtige Chance. Und das Zweite ist, dass es die Weichenstellung dafür ist, wie wir ein Vorbild sind, mit dem Klima wirklich besser umzugehen, denn wir brauchen das Klima braucht uns überhaupt nicht.
Vielen Dank, Herr Beek.
Ist die Chance dafür, nicht hier zu erzählen, in ganz vielen Dingen ja sogar dasselbe, dass man etwas erreichen will, sondern zu zeigen, dass man es erreichen kann und es wirklich so umzusetzen, dass es bei jedem und bei jeder ankommt in diesem Land. Das ist in den letzten 4 Jahren nicht gelungen, auch pandemiebedingt, aber in den Jahren davor war es auch schon schwierig. Da haben wir viel Hausaufgaben zu machen bei Digitalisierung, bei Infrastruktur, bei Freiheit für den Menschen, bei der Frage, wie ich was in meinen Ausweis eingetragen habe, an vielen Stellen mehr. Deswegen freue ich mich auf die Chance und hoffe, dass es dann auch funktioniert.
Vielen Dank. Dann würde ich die Abschlussworte einmal an meinen Kollegen übergeben.
Genau. Wir stehen vor einer sehr richtungsweisenden Wahl. Ich glaube, das war den meisten oder allen auch schon vorher klar. Aber jetzt wird es noch mal ein bisschen deutlicher durch diese Diskussion. Mein Eindruck ist aber auch, und ich glaube, das wissen die meisten Herrschaften auch hier, ein Wahlprogramm ist noch kein Koalitionsvertrag. Das heißt, wir dürfen gespannt sein, was tatsächlich dann nachher dabei rumkommt, welche Parteien nachher die Regierung stellen und was sie auch nachher umsetzen können. Wir haben viel diskutiert, alles konnten wir nicht zum Schluss diskutieren, auch wenn es zum Teil hitzig war. Aber Dankeschön auf jeden Fall für die schöne Diskussionsrunde hier. Danke auch alle, die hier anwesend waren und die zugehört haben. Die zugehört haben übers Radio oder auch über den Livestream. Ich danke mich natürlich auch bei Janina für die Co-Moderation. Dankeschön. Und alle Jugendorganisationen und Institutionen, die das hier möglich gemacht haben. Dankeschön. Ich glaube, das hat auch nochmal einen Applaus verdient. Und dabei möchte ich es dann auch belassen. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier waren. Und ihr kommt gut nach Hause. Und das Wichtigste, bleibt gesund.
Ja, wir Dankeschön. Haben auch noch ein kleines Dankeschön für Sie besorgt.
Oh, danke.
Gerne. Danke.
Oh, vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke sehr.
Ein Glühwein könnte dabei sein.
Ja. Vielen Dank für die Diskussion. Vielen Dank, Daniel.
Das wird noch kälter dieses Jahr.
Ich hoffe, alle konnten was mitnehmen aus dieser Diskussion und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Super.
Dankeschön.